Meine Frau und ich freuen uns, in der Heimatgemeinde von Jakob und Elvina Ackermann zu sein. Es ist eine Freude, sie kennengelernt zu haben, und es ist eine Freude, diese Gemeinde kennenzulernen heute Abend. Also, wir schlagen heute Abend den 2. Korintherbrief auf und wollen einmal sehen, was der Herr dort für uns hat. Wer seine Bibel dabei hat, darf aufschlagen. Wer sie nicht dabei hat, darf ruhig zuhören. Und wir wollen beten, dass der Herr etwas für einen jeden von uns hat. 2. Korinther, Kapitel 2. Dort lesen wir zuerst die Verse 9 bis 11. 2. Korinther 2, 9 bis 11. Denn darum habe ich auch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennen möchte, ob ihr in jeder Beziehung gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, tue ich es auch. Denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan, im Angesicht Christi, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Im ersten Teil des 2. Korintherbriefes, in den Kapiteln 1 bis 5, öffnet der Apostel sein Herz den Kindern im Glauben in Korinth. Nicht alle hangen mehr an ihn. Einige haben das Vertrauen in ihn verloren. Es ist sehr traurig. Der 2. Korintherbrief ist ein Bemühen, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Wie ein Ausleger sagt, Paulus weiß, dass die Geschwister dort auf ihn angewiesen sind, für Gottes Wort. Gott hat den Apostel Paulus erwählt, um Gottes Wort zu verkünden. Und durch diesen Apostel haben wir eine ganze Menge von Gottes Wort, das wir aus der Feder von keinem anderen bekommen hätten. Gott hat ihn erwählt, um uns seine Briefe zu geben, von Römer bis Titus und Philemon. Und die Geschwister in Korinth sind auf Paulus angewiesen für Gottes Wort. Und wenn sie nicht Vertrauen zu ihm haben, und das weiß er als Apostel, dann tut es ihm leid. Dann vermissen sie etwas, das der Herr ihnen schenken möchte. Und so öffnet er sein Herz und zeigt ihnen einmal, wie er eigentlich Jesus nachfolgt und wie er ihm dient, damit sie ihn besser verstehen können. Paulus hat den Herrn Jesus sehr gut verstanden, aber die Korinther hatten Jesus nicht so gut verstanden. Wer Jesus nachfolgen will, sollte Jesus kennenlernen, um zu wissen, wo er denn hingeht, welchen Weg er einschlägt. Denn Jesus sehen wir heute nicht. Er ist zur Rechten des Vaters. Und doch hält er sich hier in der Welt auf, im Geiste. Aber wir spüren ihn nicht. Wir vernehmen nicht seine Gegenwart, auch wenn wir darum beten. Es ist uns nicht geschenkt. Es ist uns nicht gewährt, Gott zu fühlen. Wir sind auf den Glauben angewiesen. Und dieser Glaube hat es mit Gottes Wort zu tun. Und das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann werden wir Jesus aus dem Wort Gottes kennenzulernen haben, damit wir wissen, welchen Weg er durchs Leben geht und welchen Weg ich mit ihm zu gehen habe. Und so zeigt er ihnen, was es eigentlich um Jesus ist. Er beginnt seine Ausführungen mit einem Lob Gottes. In Kapitel 1, den Versen 3 bis 12, da bespricht er das Lob Gottes aus der Not. Und Paulus beginnt dort schon zu zeigen, dass es uns beschert ist, durch viel Not in das Königreich Gottes einzugehen. Das haben Paulus und Barnabas den jungen Christen im galatischen Raum damals auf ihrer ersten Reise mitgeteilt. Wir werden durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Das ist unser Weg, dem Lamme nach. Das ist der Weg, den Jesus ging, und für uns hat er nicht einen anderen. Der Liederdichter schreibt: Darf ich denn auf Rosen gehen? Oder bin ich ein Kämpfer und geht es ums Letzte? Also Paulus zeigt, dass unser Dienst, unsere Nachfolge mit viel Not und Leid zu tun hat. Und nachdem er dieses Lob Gottes ausgesprochen und besprochen hat, zeigt er ihnen etwas über die Glaubwürdigkeit ab Vers 12 in Kapitel 1. Im zweiten Teil von Kapitel 1 ist er bemüht, den Korinthern zu zeigen, wie man lebt, wenn man glaubhaft sein will. Und dort auf eine sehr feine Weise zeigt er, wie er lebt, um glaubwürdig zu sein. Und er zeigt den Korinthern, dass sie keinen Grund haben, ihn für unglaubwürdig zu halten. Im Gegenteil sagt er, Verse 17, 18, 19 in der Gegend: Wenn ich Christus predige, dann kann ich es mir nicht leisten, inkonsequent zu leben. Ich kann nicht Jein sagen. Bei mir muss Ja, Ja bleiben und Nein muss Nein bleiben. Auch wenn ich meine Pläne ändere. Denn wenn ich meine Pläne ändere, und das hat er getan, und gerade das hat man ihm offenbar übel genommen. Sein Plan war gewesen, zweimal an Korinth vorbeizukommen, in Verbindung mit dem Besuch in Mazedonien, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Aber er hat diesen Plan nicht eingehalten. Warum nicht? Und jetzt begeben wir uns auf ein Gebiet, das etwas geheimnisvoll ist und überhaupt damit zu tun hat, dass auch Gott im Worte Gottes seine Pläne ändert. Und das wirft ein großes Problem auf für Bibelausleger und für uns auch, die wir unsere Bibeln lesen. Das war ein Problem für Jona. Gott hatte Jona eine Predigt gegeben: In 40 Tagen geht Ninive unter. Und Jona hielt sich an diese Predigt. Und er rechnete damit, dass nach 14 Tagen Ninive vergehen sollte. Das trat aber nicht ein. Der König von Ninive hatte andere Gedanken. Der kannte die Botschaft von Jona besser als Jona selbst. Denn er hörte in 40 Tagen, wenn Gott erst nach 40 Tagen Gericht bringen will, dann muss er also noch 40 Tage Gnadenzeit geben. Denn wenn er geplant hätte, uns sowieso zu vernichten, und wir sind es schuldig, das wusste er, dann hätte er es sofort tun können, dann hätte er keinen Propheten schicken müssen. Aber jetzt hat er erstens einen Propheten geschickt, um uns das anzukündigen, und zweitens hat er uns Zeit gegeben, zu überlegen, mehr als einen ganzen Monat. Aber sie haben sofort mit der Buße begonnen. Das war auch der Sinn Gottes mit dieser Predigt. Gott hatte nicht vor, unbedingt Nineveh einzuäschern. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber weil er heilig ist, lässt er nicht mit sich spielen. Und das soll auch Nineveh wissen. Gott hat also seinen Plan geändert. Aber er hat seinen Plan dennoch nicht geändert. Ebenso bei Paulus. Paulus hat seinen Plan geändert und doch hat er ihn nicht geändert. Was ist anders geworden und was ist nicht anders geworden? Bei Nineveh war es Folgendes. Gott wollte die Umkehr von Nineveh und deshalb die Androhung des Gerichts, um sie in die Knie zu bringen, in die Buße zu führen. Das war sein Wille. Und die Botschaft von Jona war ein Mittel zu diesem Zweck. Und diesen Plan hat Gott nicht geändert. Er hat Nineveh gerettet. Er hat genau getan, was er tun wollte mit dieser Predigt. Aber zwecks dieser Nichtänderung des Planes hat er die Botschaft abgeändert. Nineveh geht nicht unter, weil Nineveh Buße getan hat. Das ist nicht die Formulierung, die wir vielleicht im Alltag gebrauchen, aber wir werden uns an Gottes Art, Redensart zu gewöhnen haben. Sein Wort ist Wahrheit. Und wir passen uns da an. Was war der Plan von Paulus? Der Plan von Paulus war, dass Korinth sich zurechtbringen lasse. So schreibt er im letzten Kapitel. Lasst euch zurechtbringen. Ich denke, es ist im ersten Brief. Das war sein Wunsch. Das war sein Plan. Und das war Gottes Plan mit Korinth. Und zwecks dieses Planes wollte er so viel Zeit mit Korinth verbringen als möglich. Aber er merkte, und er hatte Titus geschickt, er hatte Timotheus geschickt, und er stellt fest, Korinth ist noch nicht so weit. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt komme, muss ich mit Härte kommen. Das will er nicht. Und dann ändert er seinen Plan. Und das sagt er auch im ersten Kapitel dieses zweiten Briefes. Um euch zu schonen, kam ich noch nicht nach Korinth. Das war der ursprüngliche Plan. Das Heil der Korinther. Ihr Wohl. Und wenn dann einige Pläne gemacht werden, passen oder dienen diese Pläne diesem höheren Plan. Und je nachdem dieser höhere Plan verwirklicht werden kann, stellt man dann seine Pläne um, sodass Paulus wirklich in Wahrheit sagen kann, auch wenn er seinen Plan geändert hat, bei mir bleibt ja, ja. Welches ja? Nicht das ja zu irgendeinem vorübergehenden Plan oder vordergründigen Plan, sondern sein ja zu Korinth. Das blieb fest. Er wollte ihr Wohl. Er wollte sie nicht rügen. Er wollte sie nicht schelten. Er wollte sie nicht mit Härte zurechtbringen. Er wollte sie in Liebe zurechtbringen. Gott hat Titus gebraucht, um Korinth zu helfen. Titus war ein sehr fähiger Mann. Gott hat Paulus gebraucht, aber Gott hat auch die Mitarbeiter von Paulus gebraucht. Und das hält Paulus für fein, für gut. Also im ersten Kapitel spricht er da von diesen schwierigen Gesichtspunkten der Glaubwürdigkeit. In Kapitel 2 kommt er etwas näher auf diese leidende Beziehung zu sprechen. Seine Beziehung zu Korinth leidet nicht, aber die Beziehung von Korinth zu Paulus, die leidet. Und im zweiten Kapitel, in den ersten Versen, 1 bis 8, bespricht er diese Frage. Auch die Frage der Beziehung der ganzen Gemeinde zu einem Bruder, der dort sehr schwer gefehlt hatte. Wie verhält man sich jetzt? Offenbar hatte er Buße getan. Jetzt muss wieder ein Plan geändert werden. Zuerst Zucht, Gemeindezucht, Entzug von Gemeinschaft. Aber jetzt Vergebung. Man zeigt Liebe, man vergewissert ihm Trost und Beistand. Das will Paulus. Und jetzt fährt er fort mit Vers 9. Und er sagt einige sehr hilfreiche Worte über Seelsorge überhaupt. Hinten auf dem Büchertisch liegt ein Buch, lilafarbig, von unserem Freund Karl Zimmermann geschrieben, der in einer baptistischen Gemeinde gedient hat, jahrelang, und dem es darum liegt, dass wir gläubige Menschen nicht immer nur die Leitung, die Ältesten, die Diakone etwa, sondern jeder von uns lernt, es liegt ihm daran, dass jeder von uns lernt, den anderen mitzunehmen, Sorge um seine Seele zu haben. Das ist Seelsorge. Seelsorge ist mehr als nur ein persönliches Gespräch unter vier Augen über ein besonderes Problem. Seelsorge ist die Erfüllung dessen, das Kain einmal in Frage stellte. Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Sein Bruder war Hirte. Bin ich ein Hirte? Er war ein Ackermann. Er hatte offenbar nicht große Freude an diesem Hirtendienst. Die Antwort lautete eigentlich ja. Gott hat sie nicht gegeben. Aber das wäre die Antwort gewesen auf die Frage von Kain: Bin ich der Hüter meines Bruders? Ja, du bist es. Wir bekamen einmal Post von einer Missionsgesellschaft, die in Kanada einen Sitz hatte. Und früher war es üblich, dass irgendeine Gesellschaft die Briefe verschickte an ihre Anhänger, an ihre Vertrauten, dass sie dann irgendeine Losung oder ein schönes Wort stempelte auf die Außenseite des Briefes. Heute wird das nicht mehr so gemacht. Und an einem Brief lasen wir: Bin ich meines Bruders Hüter? Und die Antwort hatte man gleich eingefügt: Jawohl, du bist es. Das sollte den Empfänger des Briefes anregen, sich mehr für die Sache des Herrn einzusetzen. Jeder von uns ist ein Hirte des anderen. Nun hat Gott in der Gemeinde Hirten im Besonderen eingesetzt. Und dennoch können diese nicht alle Fragen bestreiten, nicht alles aller Arbeit nachkommen. Im Grunde ist jeder Christ ein Hüter des anderen. Und darüber wollte Karl Zimmermann etwas sagen. Ein hilfreiches Buch auf diesem Gebiet. Und darüber spricht Paulus etwas. Er zeigt uns, wie wir einander mitnehmen können. Das sind die Verse, die ich eben gelesen habe. Und dort haben wir Worte für den seelsorgerlichen Dienst aneinander. Ab Vers 12 haben wir hilfreiche Worte für unser Zeugnis. Das heißt, zusammen geht es heute Abend darum, dass wir einmal diese hilfreichen Worte des Apostels Paulus uns vorhalten, für unseren christlichen Dienst. den Dienst untereinander und den Dienst in der Verkündigung. Denn nicht nur ist jeder von uns ein Hirte seines Bruders, seiner Schwester im Glauben, sondern jeder von uns ist in die Welt hineingestellt, um hier ein Licht zu sein, Salz und Licht, ein Zeuge Jesu Christi, den Mund aufzutun für Jesus. Und wenn jeder das tut, dann hat die Evangelisation durch berufene Evangelisten viel mehr Erfolg. Aber wenn das nicht die Vorbereitung ist, dann kann die Evangelisation, die wir veranstalten, nicht so viel erreichen, wie sie das gern möchte. Nun kommen wir wieder zu den Versen 9 bis 11 und schauen wir sie uns etwas näher an. Ich habe meine eigene Übersetzung, die man auch hinten antrifft, wenn man sich dafür interessiert. Also Vers 9. Denn darum habe ich auch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennen möchte, ob ihr in jeder Beziehung gehorsam seid. So kann ich nicht schreiben. Und so kann keiner von uns schreiben. Denn keiner von uns ist jemand, der ein Sprachrohr Gottes wäre. Das heißt, wisst ihr, was ein Sprachrohr ist? Heute hat man Mikrofone und Lautsprecher. Aber früher, wo man das nicht hatte, zum Beispiel auf einem öffentlichen Sportplatz, hatte man ein Horn, und was am dünnen Ende hineingesprochen wurde, kam am größeren Ende raus, etwas verstärkt. Und so konnten die Leute von weiter weg etwas besser hören, was bekannt gegeben wurde. Niemand von uns ist ein Sprachrohr Gottes. Was ich heute Abend sage, ist nicht Wort für Wort Gottes Wort. Ich lese Gottes Wort und versuche es zu teilen, wie man Brot teilt. Aber das ist alles stückhaft und unter Umständen fehlerhaft. Deshalb ruft das Wort Gottes selbst uns auf. Wenn wir jemanden reden hören, so einen Beitrag bringen hören, dass wir dann prüfen, ob es sich auch wirklich schriftgemäß verhält. Tut das bitte, auch wenn ihr die Kassette später hört. Also, keiner von uns sagt Wort Gottes direkt, aber Paulus hat das getan. Er konnte ungeniert, sich nicht zu schämen, konnte er sagen, wenn ich schreibe, wenn ich spreche, spricht Christus. Er spricht durch mich. So dass man jedes Wort auf die Waage legen kann und studieren kann. Und es ist konsequent, es ist stichhaltig. Jedes Wort darf gewogen werden und betrachtet werden und ernst genommen werden. Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, dann schreibt er nicht nur als ein gewöhnlicher Missionar. Das würde zum Beispiel Timotheus oder Titus oder Barnabas tun oder Silas. Das waren Missionare, man nannte sie damals Apostel, aber nicht in dieser Qualität, in dieser ersten Qualität, wie es Paulus und Petrus und Johannes und diese waren. Die hat Gott gebraucht, um uns Wort Gottes zu geben, das Wort für Wort, Silbe für Silbe Gottes Wort ist. Das, was über seine Stimmbänder gekommen ist. Denn Paulus schreibt an Timotheus, die Schrift ist Gott gehaucht. Eine bessere Formulierung als eingegeben, genauer. Also, wenn Paulus hier an die Korinther schreibt, dann darf er Gehorsam erwarten. Wenn Gott spricht, dann beginnt der Gehorsam. Dann ist der am Platz. Dann ist der an der Reihe. Und keiner von uns darf mit diesem Gehorsam zögern oder sich noch ein zweites Mal überlegen, ob er das will oder nicht. Wer von uns betet ab und zu das Vater unser, so genanntes? Unser Vater, der du bist in dem Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Von wem? Von den Engeln. Und wie tun die Engel den Willen Gottes? Sofort und ganz. Das ist die Art und Weise. Und jetzt soll ich, Herbert Janssen, jetzt soll jeder, der an Jesus glaubt, dieses Jesus nachsprechen und sie zu seinem Gebet machen. Lass es so sein in unserem Leben, dass wenn du deinen Willen kundtust, wir ihn so hier auf der Erde tun, wie deine Knechte ihn im Himmel tun. Wollen wir darum beten, dass der Herr uns Gnade schenkt, ohne zu zögern, sofort Gottes Wille auszurichten und ganz, nicht halb, ganz ausrichten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir seinen Willen kennen. Und wenn Paulus an die Kolosser schreibt, ist das vielleicht ausnahmsweise, denn manchmal hat er mehrere Gebetsanliegen, aber im Kolosserbrief hat er nur ein Gebetsanliegen, aber ein sehr ausführliches. Und er bespricht es auch. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Wir sollen Gottes Willen für die Menschheit kennen. Wir sollen Gottes Willen für die Gemeinde kennen. Wir sollen Gottes Willen für die Familie kennen. Wir sollen Gottes Willen für uns persönlich kennen. Ja, für mich heute in meinem Leben. Der Wille Gottes ist sehr umfänglich. Und diesen Willen sollen wir kennenlernen. Und dann dürfen wir bitten, schenk mir dann auch die Gnade, diesen Willen zu tun, zu kennen und zu tun. Gehorsam. Hier spricht ein Apostel. Aber jetzt wollen wir weiter uns selbst in den Text hineinbringen und uns einige Fragen stellen. Darum habe ich auch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennen möchte, ob ihr in jeder Beziehung gehorsam seid. Paulus darf den Gehorsam der Korinther erwarten. Aber jetzt ist dieser Brief von Korinth aus in ganz Achaia bekannt geworden. Er ist auch gerichtet an die Gemeinden dort und an die Gemeinden im Norden in Mazedonien und an die anderen Gemeinden jener Zeit. Und er ist aufgehoben worden bis zu uns und jetzt haben wir ihn hier heute Abend. Und jetzt lesen wir und hören wir diesen Brief. Und jetzt fragt Paulus gleichsam heute Abend, darf ich wissen, ob ihr bereit seid, euch im Gehorsam zu bewähren? Diese Frage hast du zu beantworten und ich. Ob ich bereit bin, mich im Gehorsam hier zu bewähren, was immer mir bekannt wird an Gottes Willen. Hier haben wir einen speziellen Fall. Aber was immer die Frage sein möchte, das Gebot, der Wille Gottes, der heute dran ist für uns. Vielleicht kämpfst du gerade heute Abend. Du weißt, du hast vernommen, was der Herr von dir will, aber du zögerst. Es ist schwer. Vielleicht sollst du etwas lassen. Vielleicht sollst du etwas unternehmen. Vielleicht sollst du Stille halten, wenn der Herr die Rebe beschneidet. Aber was immer es ist, wollen wir dem Herrn ein Ja geben. Ich erzähle gern von dem gläubigen Geschäftsmann am Rande von Basel in dessen Wohnung ich einmal sein durfte. Er war sehr tätig für den Herrn Jesus. Er hatte seine Frau verloren, ich hatte sie noch kennengelernt. Und nebst einer Tür in seiner Wohnung standen zwei Wörter: Ja, Herr. Ja, Herr. Wollen wir dem Herrn unser Ja geben? Nicht Nein, Herr, sagen, wie Petrus es sich einmal leistete. Das dürfen wir nicht. Und es hat auch Petrus leid getan. Vers 10. Wenn ihr aber etwas vergebt, tue ich es auch. Denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan im Angesicht Jesu Christi. Hier handelt es sich um einen Bruder, der gesündigt hatte, Buße getan hatte und dem man jetzt Vergebung zeigen sollte. Aber das ist ein besonderer Fall. Paulus hat die Art und Weise, besondere Fälle zu benutzen, um uns allgemeine Richtlinien zu geben. Und auch wir wollen heute Abend auf diese Weise anwenden. Wenn jetzt in einer Gemeinde klar wird, diesen Weg sollten wir einschlagen, weil wir dem Herrn gehorsam sein wollen, nicht weil wir uns etwa Vorstellungen gemacht haben, was nett wäre und was schön wäre, irgendein Projekt, das nun schön wäre. Nicht so. Wenn man den Willen des Herrn erkannt hat und jetzt diesen Willen tun will, Frage: Bin ich als Mitglied dieses Kreises bereit, mitzumachen, mitzuziehen, meine Schulter auch an den Wagen zu lehnen, damit es vorwärts geht im Reiche Gottes? Bist du bereit, wie Paulus hier? Er ist bereit, mitzugehen mit den Korinthern. Wenn sie es für gut finden, dieser Bruder hat Buße getan, gut, wunderbar, ich mache mit. Ich stelle mich zu euch, ich vergebe ebenfalls. Er hat nicht gegen Paulus gesündigt, aber er hat gegen die Gemeinde Jesu gesündigt. Und Paulus gehört zur Gemeinde Jesu. Und dann erlässt ihn freigehen. Kein Joch mehr, keine Verpflichtung mehr. Der Herr Jesus hat ihn freigesprochen und auch ich entlasse ihn in die Freiheit. Er macht mit. Es ist etwas sehr Schönes, wenn Brüder und Schwestern in Einmütigkeit miteinander leben und handeln und dienen. An der Missionsarbeit, der Evangelisationstätigkeit, bei einem Hilfswerk oder an einem Projekt näher vor der Tür, wenn wir alle zusammen Hand ans Werk legen und mithelfen. Und das Letzte in diesem Vers, das tue ich im Angesicht Christi. Und da kommt die Frage: Wohin geht mein Blick? In dieser ganzen Angelegenheit, die etwas verwirrend war, die sehr schwierig war, hat Paulus nie den Blick vom Herrn Jesus weggezogen. Deshalb war er immer orientiert. Meine Frau hat ein Buch gelesen, ich nehme an, sie ist fertig damit, von einem israelischen Soldaten, der wohl inzwischen sein Leben verloren hat, bei einem Einsatz. Aber von ihm sagt man, dass er mitten im Kampf, auch mit den Syrern, er war ein Offizier, aufrecht stand, sich umschaute, während die Granaten flogen und alles in Augenschein nahm und als Offizier die ganze Lage im Auge behielt. Und dann konnte er Befehle geben. In Israel ist etwas einmalig. Der Offizier sagt nicht, geht vorwärts, sondern er sagt, mir nach. Der Offizier geht voran wie ein Hirte. Israel ist immer noch ein Hirtenvolk. Voran. Paulus ist so ein Offizier, mitten im Kampf, hält er das Auge auf den Herrn gerichtet und wartet die Order von ihm. Wenn wir das täten, würden wir nicht so schnell desorientiert sein und die Hände hochwerfen. Ach, jetzt ist schon wieder soweit, ja. Wie schnell murren wir? Wie schnell äußern wir in trauriger Weise, in negativer Weise? Keine Ursache dazu. Wisst ihr, Schwestern, Brüder, dass es nie nötig ist zu murren? Nie, egal was kommt, einerlei was passiert ist. Glaubt ihr an Römer 8, Vers 28? Ist das auch ein Vers, den ihr auswendig lernt? Alles dient denen zum Besten, die Gott lieben? Stimmt das? Alles? Auch das Wetter? Auch wenn ihr die Brille verlegt habt, dient das zum Besten? Ich musste heute damit fertig werden. Wir haben früh Bad Schwartau bei Lübeck verlassen. Und bald kommen wir in einen Stau. Zuerst schöne Fahrt, wenig Verkehr, ganz im Norden. Und dann kommen wir in die Nähe von Hamburg, Baustelle. Und wir sitzen und warten. Ein Meter vorwärts, warten. Warten, warten. Ab und zu ein Meter vorwärts. Und dann beginnt man zu beten. Und sich zu fragen, was soll das? Auf einer Missionskonferenz diente eine Schwester, die sehr bereist war und sehr erfahren war in den Dingen des Herrn. Und sie teilte uns mit, Gott verschwendet nie die Zeit seiner Diener. Nie. Alles dient zum Besten, zum Guten. Und dieser Stau war zum Guten. Er gab mir Zeit zum Beten. Er gab mir Zeit zur Stille. Meine Aufmerksamkeit wurde auf den Herrn gelenkt. Und was immer es ist, das dazwischen kommt, es dient alles immer nicht nur zum Guten. Paulus schreibt dort zum Besten, zum Allerbesten. Nichts anderes wäre besser gewesen für dich in dem Zeitpunkt, als das, was Gott da zugelassen hat. Deshalb nie murren, Philipper Kapitel 2. Denn wenn wir murren, klagen wir Gott an, denn er hat die Umstände herbeigeführt. Wir wollen das nicht sagen. Wir tun es auch nicht mit so vielen Worten. Aber darf ich uns mitteilen bzw. daran erinnern, dass Murren tatsächlich ein Gottanklagen ist? Wir sind unzufrieden mit seinen Führungen. Nun gibt es sehr schwere Führungen. Und es ist nicht Sünde dabei zu heulen, wenn es so weit kommt. Aber nicht zu murren, das ist nicht notwendig. Unzufrieden zu sein. Der Blick sollte immer beim Herrn sein. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir ein Wort, das sehr schnell in den Mund genommen werden kann. Aufsehen auf Jesus. Wisst ihr, was dort eigentlich geschrieben steht im Grundtext? Dieses kleine Wort Aufsehen enthält drei Elemente. Es heißt zuerst wegschauen. Wegschauen von dem, wo meine Augen vielleicht nicht hätten sein sollen. Wegschauen von mir selbst. Wegschauen von dem Bruder, der Schwester, der Person, die mir gleichsam quer liegt. Wegschauen. Wegschauen von allem, das mir nicht gefällt. Dann zweitens, hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf Jesus. Und drittens, das Wort bedeutet, den Blick auf Jesus haften bleiben lassen. Haften lassen auf Jesus. Nicht wieder wegschauen von Jesus. Nicht nur momentan dahin schauen, dann wieder zurück. Nein, dort hinschauen, weg von allem anderen und die Augen dort zielbewusst gerichtet halten. Er ist mir vorangegangen und ich gehe ihm nach. Das ist unser Leben. Im Angesicht Jesu Christi habe ich das getan. Alles, was Paulus tut, geschieht im Angesicht Jesu Christi. Am Ende von diesem Kapitel haben wir das gleiche Wort. Das kommt immer wieder bei Paulus vor. Wir reden vor Gott. Vers 11. Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und mir? Sind die Gedanken von Satan mir unbekannt? Dir unbekannt? Paulus sagt, uns sind sie nicht unbekannt. Wir wissen genau, was er im Schilde führt. Wir wissen genau, wohin er will. Wie kommt das? Wieso? Gott hat es uns mitgeteilt. Die Bibel sagt uns eine ganze Menge über Satan. Und sie sagt uns, was er vorhat in dieser Welt. Und sie sagt uns, wie wir mit ihm fertig werden. Epheser 6. Unser Kampf ist mit ihm und mit allen seinen Boten. Und mögen noch Dämonen so viel sein wie Dach. Dächern Worms. So ungefähr sagt Luther. Ich gehe nach Worms. Die Dämonen spielen keine Rolle, sagt Luther. Wenn der Herr da ist, dann gehe ich. Wenn nicht, dann nicht. Aber vor dem Teufel brauchen wir keine Angst zu haben. Und wenn du meinst, wie man so üblicherweise sagt, du wärst belastet und so weiter von der Vergangenheit und so weiter, vergiss es. Die Bibel kennt dieses Wort Belastung nicht. Darf ich euch das mal sagen? Das ist ein Wort, das aus der Reihe von Christen kommt. Die Bibel weiß um den Kampf mit Satan. Und die Bibel weiß auch, dass wir den Sieg haben über unseren Feind. Und der wird verwirklicht, einfach dadurch, dass wir auf Jesus schauen. Und wenn wir mit ihm rechnen, er hat den Feind bereits besiegt. Und mit diesem Sieg dürfen wir rechnen. Und kein Dämon kommt ihm in die Quere. Gott lässt es zu, dass der Feind vorübergehend gewisse Dinge ausrichten darf. Zum Beispiel darf Paulus nicht wieder zurück nach Thessalonich, weil der Feind ihn daran gehindert hat, Satan. Das hat Gott zugelassen. Das war der Wille des Herrn. Er hat Satan gebraucht. Timotheus kam durch die Reihen, besuchte die kleine Schar von Christen dort auf und kam wieder zurück und nach Korinth mit der Botschaft, es steht gut mit ihnen. Gott gebraucht Satan, er gebraucht böse Menschen, er gebraucht gute Menschen, er gebraucht die Natur, er kann mich gebrauchen. Das wollen wir ihm anheimstellen, was er tut und wie er es tut und mit wem er es tut. Aber Satan braucht mir keine Furcht einzujagen. Der Herr Jesus ist mein Sieger. Er hat ihn überwunden. Mit diesem Sieg dürfen wir rechnen. Aber wir müssen auch wissen, dass er mächtiglich am Werk ist. Und wir sollten einander davor warnen. Wir dürfen nicht spielen. Und wenn wir wissen, was er vorhat, dann sollten wir entsprechend handeln. Und was weiß Paulus in diesem Zusammenhang? Das wäre vielleicht noch sehr praktisch, das zu erwähnen. Es geht hier um Vergebung. Nehmen wir einmal den konkreten Fall, der hier wahrscheinlich vorliegt. Ich nehme an, wir haben hier den Fall von 1. Korinther. Ich bin nicht der Meinung, dass Paulus notwendigerweise mehr als zwei Briefe an Korinth gerichtet hat. Wenn das so ist, dann soll es so sein, aber ich sehe nicht genügend Grund, wie manche Ausleger es haben wollen, dass Paulus vielleicht 4, 5 Briefe geschrieben hätte und einmal auf diesen, einmal auf den Bezug nimmt. Ganz einfach, bleiben wir bei den zwei Briefen und dann wird die Sache für mich wenigstens klar. Wenn es der Fall von 1. Korinther 5 ist, dann war das ein sehr schwerwiegender. Aber der Mann hat offenbar Buße getan, als ihm die Gemeinschaft entzogen wurde. Er hat Vergebung bekommen. Und jetzt sagt Paulus, nachdem er Vergebung bekommen hat vom Herrn, sollen auch wir ihm zeigen, dass der Herr ihm vergeben hat. Und es soll nichts mehr vorliegen. Er darf voll aufgenommen werden in die Gemeinschaft. Jeder von uns darf ihn als einen Bruder grüßen und nicht mehr diese Entfernung, diese Distanz zeigen. Man darf ihn annehmen, ihm Trost zusprechen und so weiter. Denn, und jetzt kommt es, denn wir wissen, wie Satan denkt. Was meint Paulus? Folgendes. Wenn wir einander nicht vergeben, wenn wir einem Bruder, einer Schwester die schuldige Vergebung vorenthalten, da ist eine wunderbare Gelegenheit, für Satan einzuspringen und hier sein Werk zu entfalten. Kannst du deine Frau vergeben? Kannst du deinen Mann vergeben? Könnt ihr eure Kinder vergeben? Kinder, könnt ihr den Eltern vergeben? Könnt ihr dem Bruder, der Schwester vergeben? Ja, er hat noch nicht um Verzeihung gebeten. So steht's nicht geschrieben. Ohne irgendetwas, das der andere tut. Vergebung heißt, er ist dir nichts mehr schuldig. Ja, wer sollte? Nee, er sollte nicht. Von dir aus. Von Gott aus ja. Da hat er einen Haufen von Aufgaben. Aber du bist es nicht, der ihm das vorhält. Du hast ihm zu vergeben. Aber wenn du das nicht tust, wird der Satan in deinem Leben Schwierigkeiten hervorrufen. Denn dieser Boden ist ausgezeichnetes Manövergelände für unseren Feind. Es bleibt nicht dabei. Ein Versagen führt zum anderen. Und es beginnt bergab zu gehen in deinem Glaubensleben. Vergebung ist ungeheuer wichtig für Gottes Kinder. Wollen wir den Bruder, die Schwester loslassen? Dem Herrn hingeben. Und wenn der Herr mir einen Dienst gibt am anderen, gut, dann will ich ihn tun. Aber nicht, damit ich es leichter habe oder weil ich gewissermaßen das Gefühl habe, er sollte. Nein, nicht deshalb. Wir tun viel zu viel aus diesem Empfinden, er sollte. Lassen wir los. Das ist seine Sache, ob er dem Herrn gehorsam sein will. Ja, aber wir sollten einander doch ermahnen. Nicht bevor du ihm vergeben hast. Nicht bevor. Wenn du ihn nicht freigibst, hast du keinen Dienst bei ihm. Zuerst gibst du ihn ganz frei. Er darf tun von dir aus. Von dir aus. Darf der andere tun, was er will. Aber wenn du das sagen kannst und nur im Gehorsam dem Herrn gegenüber handeln willst, dann kann er dir eine Aufgabe geben. Und dann tust du ihm einen Dienst Jesu wegen. Ja. Das betrifft auch unsere Kinder. Die leiden oft unter dem Joch der Eltern. Aber wenn sie merken, die Eltern stellen sie frei und stellen sie in die Gegenwart Gottes, ja, in der Gegenwart Gottes, da kann man stehen. Der ist gnädig. Und wenn wir seine Heiligkeit kundtun, die Heiligkeit Gottes ist wohltuend. Ich freute mich, als ich las, was ihr hier vorne geschrieben habt. Heiligkeit ist die Zierde seines Hauses, wunderbar. Auch unseres Hauses. Heiligkeit an den Toren, an den Wänden und Liebe in den Herzen, dann kann es gut gehen. Ich hoffe, Sie werden mich nicht fehl zitieren heute Abend. Ich habe nicht gesagt, dass wir keine Aufgaben aneinander haben, im Gegenteil. Aber wir haben diese Aufgaben erst, wenn wir sie wirklich Jesu wegen wahrnehmen. Nicht, weil wir Könige sein wollen über den anderen. Ein jeder von uns hier heute Abend möchte am liebsten auf einem Thron hoch oben auf diesem Globus sitzen und jedem anderen sagen, wo es lang geht. Das ist in uns, in einem jeden von uns. Aber Paulus sagt am Ende von Kapitel 1 in diesem Brief, wir sind nicht Herren von eurem Glauben. Wir sind Mitarbeiter zu eurer Freude. Es liegt nicht im Bereich unseres Befindens, euch zu beherrschen. Auch Petrus sagt das. Die Ältesten sollten nicht die Gemeinde beherrschen. Sie sind Diener zur Freude anderer. Und was immer der Herr zeigt, auf diesem Wege der Mitarbeit zur Freude anderer, das wollen wir gerne tun. Den Arm um die Schultern des anderen tun. Bruder, komm, lasst uns zusammen beten. Kannst du mit dem anderen Bruder heulen, weinen? Kannst du dich hineinversetzen in seine Lage? Verstehst du ihn, warum er das gemacht hat? Kannst du plädieren? Gott schenke uns ein Hirtenherz. Das fehlt mir. Ich bin von zu Hause aus kalt. Kürzlich hatten wir ein Familientreffen, die Nachkommen unserer Eltern. Wir waren 5 Brüder, inzwischen waren sie alle verheiratet, waren Enkelkinder da und so weiter. Und bei einem Zusammensein, wo wir nun einiges aus der Vergangenheit wieder uns vorhielten und auch dankbar waren für unsere verstorbenen Eltern bzw. Großeltern, erinnerte einer daran, dass ja einige weibliche Teile hinzugekommen waren. Wir waren ja 5 Söhne und keine Schwestern. Und es waren also weibliche Personen hinzugekommen in die Familie. Und, sagte einer, ein Neffe von uns, von mir, und die haben etwas Gefühl, etwas Emotion hineingebracht. Die Janssens sind nämlich sehr trocken. Ja. Jetzt braucht es dieses weiche Herz. Jesus sagt einmal zu seinem Volk, als die Pharisäer mit einer Frage über die Ehe zu ihm kommen, und er sagt, ja, Mose, sie kamen mit Mose, ja. Ja, aber Mose hat euch das erlaubt, weil eure Herzen so hart sind. Und das ist mir wichtig, das ist mir nachgegangen. Mit anderen Worten, die Ehe braucht weiche Herzen. Und die Ehe ist ein Bild von der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Die Gemeinde braucht, das weiche Herz hat Jesus, der Hirte. Aber auch wir brauchen das. Wir brauchen dieses weiche Herz füreinander, das blutet. Aber jetzt zum Schluss noch einen anderen Gedanken. In Vers 14 und 15 spricht Paulus von einem Dank. In den Versen 9 bis 12 oder 9 bis 11 hat er nun diese Gedanken über Seelsorge geäußert. In 12 und 13 spricht er von weiteren Schwierigkeiten in seinem eigenen Dienst. Er ist nach Troas gekommen und der Herr tut ihm eine Tür auf zur Evangelisation und er freut sich darüber. Aber er hatte offenbar geplant, Titus in Troas zu treffen. Und die ganze Zeit, während Paulus in Troas ist, trifft er nicht ein. Und jetzt fragt er sich, wo ist der Titus geblieben? Warum diese Frage? Titus war in Korinth gewesen. Und jetzt ist Titus offenbar aufgehalten worden. Und das macht Paulus Mühe. Ist das denn so schwer gewesen für Titus in Korinth? Und er macht sich Sorge. Und er verlässt Troas. Wisst ihr, das gibt es manchmal, dass jemand eine offene Tür zur Evangelisation verlassen muss, um sich kranke Geschwister anzunehmen. Jesus spricht davon, dass man die 99 verlassen kann, um einem Schaf nachzugehen. Aber manchmal muss man sich der Schafe annehmen und ein Verlorenes zum Teil versäumen, sagt Paulus. Das gibt es auch. Gott bewahre uns davor, dass jemand sich so stark mit uns beschäftigen muss, dass er nicht Zeit hat für andere, dass der Herr ihm gern anvertrauen würde. Aber wir stehen da im Wege. Und jetzt, trotz dessen, später wird bekannt, dass er Titus doch getroffen hat. Er machte sich dann auf und ging in den Norden zu Mazedonien. Und unterwegs irgendwo hat er Titus getroffen. Und Titus sagt, es steht gut. Und dann freut sich Paulus. Und das nimmt er hier scheinbar vorweg in den Versen 14 und 15. Aber Gott sei Dank. Er sagt nicht warum, aber offenbar ist es, weil Titus doch gute Nachricht brachte. Und er freut sich. Und jetzt geht ihm etwas auf. Ob die Umstände nun so aussehen oder so aussehen, egal was, einerlei was dazwischen kommt. Ich merke, Jesus ist dabei, den Siegeszug durchzuziehen durch die Welt. Gott sei Dank, der in Christus in einem Triumphzug fährt. Durch die Welt. Mit dem Evangelium geht es immer siegreich vor. Über diese Verse habe ich nachgedacht. Stimmt das denn? Ja, sagt Paulus. Immer. Das Evangelium ist der Duft Jesu Christi. Das Wort Gottes ist der süße, der schöne, der angenehme Geruch, der von Jesus ausgeht. Deshalb schmeckt das so. Deshalb riecht das so gut, deshalb klingt das so schön, wenn man von Jesus singt. Es ist doch wunderbar, bevor wir hier reinkamen, beteten wir im Brüderzimmer. Jeder durfte beten, ich finde das schön. Und dann dachte ich bei mir selbst, und ich sagte es auch dem Herrn, das ist doch wunderbar, dass man dich so ehrt. Wo das Evangelium verkündet wird, da geht ein süßer Geruch hinaus. Und dafür dürfen wir Gott danken. Aber dieser Geruch passt nicht jedem. Und doch ist er süß. Vielleicht sind hier heute Abend, oben oder unten, Menschen, die das Evangelium gehört haben, aber ihr Herz ist immer noch bis heute kalt geblieben. Sie haben sich noch nie gebeugt vor Jesus Christus, der sich selbst beugte am Kreuz für uns. Ich kann es nicht verstehen, warum er das nicht will. Aber das ist das Herz des Menschen. Und jetzt sagt Paulus, wenn ich mit dem Evangelium komme, dann ist dieses Evangelium nur gut. Es ist eine gute Botschaft. Aber wer es hört und ablehnt, für den ist diese Entscheidung sein Gericht. Er hat seinen eigenen Tod gewählt. Und das ist Sieg. sagt Paulus. Das ist aber ungeheuer, mein lieber Freund. Wenn du Nein sagst zu Jesus, bleibt Jesus dein Herr, ob du das anerkennst oder nicht. Und er ist heute Sieger über dich. Du kannst von ihm weglaufen, aber er geht dir nach. Und wenn du so stirbst, wird er als Sieger und König, als Herr deines Lebens, dich in die Verlorenheit schicken. Gehe weg von mir. Im Evangelium offenbart sich die Herrschaft Jesu Christi in Heil oder in Gericht. Die Entscheidung treffen wir. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, zu antworten auf das, was Gott uns geschenkt hat. Ich hoffe, er hat einem jeden von uns etwas geschenkt.